Wieder möchte ich Sie bitten, sitzen zu bleiben, denn der Predigttext ist heute gut bekannt und sehr lang. Nämlich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg bei Matthäus im 20. Kapitel. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus. Angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Herr, segne du, was wir reden und was wir hören, durch deinen Geist. Amen. Wenn man das so überträgt, liebe Gemeinde, schon nicht einfach. Wie ging es einem Handwerker, der es so machen würde? Oder der BASF oder sonst jemandem? Interessant, wenn wir das mal übertragen und überlegen, wie ging es denn dann mit unserer Arbeitslosigkeit? Dann sähe es schon besser aus, ja? Also dieses Verfahren, das ist keins, das den Großen hilft und sie noch größer macht, sondern eins, das den Kleinen hilft und sie auf jeden Fall größer macht. Umzusetzen in irgendeine Tarifpolitik bei uns? Es gab mal so Ansätze. Es gibt noch einige ganz wenige Berufe, wo es so klappt, wo also die Leute unabhängig von ihrer Leistung bezahlt werden, aber es werden immer weniger. Und bis jetzt kann allerdings noch keiner belegen, dass die reine Leistungsorientierung auch eine bessere Qualität bringt. Nicht weder für die produzierten Sachen noch für die Menschen, die es tun. Aber wir gehen immer davon aus, jedem das Seine, jedem so viel, wie er verdient hat, so viel kriegt er auch. Und zwar nicht nur im Bereich der Bezahlung, sondern auch im Bereich von Ethik und Moral. Wer zu mir gut ist, der kriegt von mir auch was. Wer zu mir hält, zu dem stehe ich auch. Und wer mich kritisiert, den habe ich schnell auch wieder vergessen, ja? Der soll mal kommen. Nein, nein. Also es ist üblich bei uns. Ich habe übrigens gestern Abend mal mit meiner Frau über den Text geredet und habe sie gefragt, was sie als Rechtsanwältin vor Gericht dann damit anfangen würde, wenn nun auf einmal diese Arbeiter im Weinberg kämen und vom Arbeitsgericht dann ihr Recht haben wollten und ihre 2 oder 3 Denare haben wollten. sie konnte mir keine Auskunft geben. Sie hat es zwar probiert, wir haben hin und her überlegt, aber das ist wirklich so fernab von jeder Realität. Nun, einfach, übergehen wir den Text, sagen wir, der ist 2000 Jahre alt, berührt uns nicht mehr, wir sind heute gescheiter und weiser und lassen ihn weg. Aber hier ist eine ganz zentrale Schnittstelle für das Verständnis des Verhältnisses zwischen Mensch und Gott. Die alten Götter und auch die Gottesvorstellungen, zum Teil bis heute, die sind ja an dem alten, menschengemäßen Bild orientiert. Also die Götter, die dem Menschen gut tun, der viel geopfert hat. Siehe Kain und Abel und ähnliche, kommt dann ins Wanken bei Hiob, aber zunächst mal tun und ergehen. Wenn ich gut zu meinem Gott bin, dann ist er auch gut zu mir. Ist doch klasse, ja? Bis hin in Fragen der Werkgerechtigkeit. Was muss ich ihm tun, dass der zufrieden ist? Die Opfer, die sind so im Laufe der Zeit abgeschafft worden. Aber da bleiben immer noch die guten Taten. So angefangen von der Pfadfinderethik, so jeden Tag eine gute Tat. Nichts gegen die gute Tat. Aber nach diesem Text hier ist es nicht möglich, Gott irgendwie günstig zu stimmen oder ihn dazu zu bringen, dass er zu mir besonders lieb ist und besonders gnädig, denn er tut es so, wie er will. Punkt. Ein ganz neues Gottesverständnis, das es vor dem Neuen Testament nur in Ansätzen gegeben hat. Sie wissen, es ist nichts nur neu. Das Neue Testament ist nicht nur Gnade und das Alte nicht nur Rache oder so irgendwas, sondern da entwickelt sich ja etwas und da wird etwas. Und das ist bis heute nicht beendet. Denn wir haben diese alten Gottesvorstellungen, die haben wir ja immer noch in vielen christlichen Gruppen. Je fundamentalistischer, desto mehr braucht es auch einen strafenden Gott. Einen, der sich verhält, wie es sich für einen vernünftigen Arbeitgeber gehört. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und mit genauem Urteil, es gibt viele christliche Gruppen, bei denen immer noch die Drohung mit den Höllenstrafen äußerst virulent ist. Ist ja auch was Schönes, ja. Da kann man ja also in den schönsten Farben ausmalen, wie es denen geht, die nicht brav sind und die nicht ihren Beitrag zahlen. So sagt man das zwar nicht, aber man fordert doch von den Menschen dann Taten, die letztlich Gott gnädig stimmen sollen, dass es ihnen besser geht wie all den Ungläubigen da außen rum. Ich muss auch sagen, diese Theologie dieser Altgnade, die aus dieser Rechtfertigungslehre kommt, die ist eigentlich sehr geschäftsschädigend für Kirchen und andere. Denn letztlich heißt das ja, du brauchst noch nicht mal eine Kirche, du brauchst noch nicht mal in Gottesdienst zu gehen, damit Gott dir gnädig ist. Wenn du also nur einmal auf die Idee kommst, dass es ihn überhaupt geben könnte, genügt schon, ja, kriegst du deinen Denar. So wie all die anderen auch, die jeden Sonntag hinrennen und die alles Mögliche tun. Das ist geschäftsschädigend insofern, als man damit Menschen nicht kontrollieren kann. Menschen kann man wunderbar kontrollieren, wenn man ihnen ein schlechtes Gewissen macht. Dann noch dazu sagt, wie sie das wieder loswerden. Das heißt, je enger und fundamentalistischer religiöse Gemeinschaften werden, nicht nur christliche, desto mehr machen sie den Menschen ein schlechtes Gewissen, desto mehr machen sie sich selbst unverzichtbar für das Heil und desto mehr arbeiten sie auf einer Schiene, die ganz anders ist als die, die hier bei den Arbeitern im Weinberg zu finden ist. Es war auch lange Zeit verborgen, das Wissen um diese Theologie, um dieses Gottesverständnis. Eine der Ursachen, vielleicht sogar die wichtigste für die Reformation bei Luther, war ja genau diese Rechtfertigungslehre, deren Gegenteil ja der Ablass ist. Der Ablasshandel, das haben wir ja alle im Religionsunterricht gelernt, der Ablasshandel, der damals auch mit dazu gedient hat, in diesem bettelarmen Europa, wo die Menschen verhungert sind und gestorben sind an allen möglichen Krankheiten, weil sie zu schwach waren, auch zu widerstehen. Die haben Geld gesammelt, um in Rom diesen Prachtbau zu bauen, diese riesige Kathedrale da, die den Menschen eigentlich nur klein machen soll, wo man reinkommt und hat das Gefühl, ich bin eine kleine Maus. Ablasshandel war das, was Luther überhaupt nicht in Einklang bringen konnte mit der Rechtfertigungslehre bei Paulus zum Beispiel oder mit einem Text wie hier. Luther, der sich bemüht hat, als junger Mann immer noch zu überlegen, wie mache ich mir einen gerechten Gott? Wie verhalte ich mich, dass Gott mich wahrnimmt und gut zu mir ist? Dann kommt's, ich sage es jetzt mal so verkürzt, wie wir es in der Religionsstunde gelernt haben, dann kommt es zu diesem Blitzeinschlag, dem Turmerlebnis, wo er auf einmal erkannt hat, ich kann mich ja abmühen, wie ich will. Ich werde es nie schaffen, aufgrund meiner Taten Gottes Gnade auf mich zu ziehen. Es ist ja er. Ich könnte das ja gar nicht, wenn ich mein ganzes Leben nur gut wäre. Es ist Gottes freier Wille, dass er mir und jedem anderen einen Denar gibt, so wie er will. Und nicht so, wie wir meinen, es verdient zu haben. Was hat das für Konsequenzen? Ich denke, es macht frei. Es macht frei von dem Druck, nun aus Leistung heraus gerechtfertigt zu sein und geliebt zu sein vor Gott. Es macht frei von der großen Last der Vergangenheit, von den schwarzen Flecken in unserer Seele, die wir alle mit uns rumtragen. Es macht frei, so frei, dass Skeptiker dann sagen, ja, dann haben wir die Leute gar nicht mehr im Griff. Man muss ja die Menschen kontrollieren. Man muss sie ja irgendwie, es geht nicht. Warum denn? Aus Druck und aus schlechtem Gewissen kommt ganz selten nur etwas Gutes. Wir wissen, wie schwer es ist, sich zu ändern. Aber es fällt Menschen viel leichter, sich zu ändern, wenn sie frei sind. Wenn der Druck weg ist. Wenn sie aus Gnade heraus Kraft bekommen und nicht meinen, sich jedes Gramm von Gottes Liebe und Zuwendung verdienen zu müssen. Freie Menschen sind das, in einem ganz neuen Verhältnis zwischen Mensch und Gott, wo wir wissen, dass wir wirklich ganz unverdient an das Geschenk der Gnade herankommen, weil Gott uns liebt und uns will, nicht weil wir so toll sind. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Das, was Gott an Gnade und Frieden und Reichtum in seinem Reich bereit hat, das ist größer als all das, was wir uns vorstellen können. Gottes Gerechtigkeit ist eine, die gibt, nicht eine, die verurteilt. Es tut gut, wenn man das als mal merkt. Und ich muss gestehen, so sehr ich aufgewachsen bin, ja auch als Protestant, mit dieser Rechtfertigungstheologie, mit dieser Theologie der Freiheit des Menschen. Es fällt mir doch immer wieder schwer. Aber jedes Mal, wenn ich es dann für mich wieder entdecke, was tut so gut? Amen.